Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Wir konnten die Kirche nicht verlassen, weil wir so schwer verletzt waren. Ich konnte gar nicht aufstehen. Ich habe überall geblutet, auch aus dem Mund. Ich war unfähig, mich zu bewegen. Und dann kam ein junges Mädchen, um ihre Familie rauszuholen. Und ich habe ihr meine Zweijährige übergeben. Die war auch verletzt, aber nicht so schlimm. Ich habe ihr gesagt, sie soll sie den Schwestern geben, weil die mich schon kannten. Ich wusste ja nicht, ob ich noch rauskomme oder nicht.
Die Kolumbianerin Markaria Alin war nach dem, was sie und ihre beiden Töchter in ihrer Dorfkirche in Bojayá erlebt hatten, traumatisiert. Die dort schutzsuchenden Menschen gerieten in die Frontlinie zwischen linker FARC-Guerilla und rechten Paramilitärs. Bojayá, dieses kleine Nest im Nordwesten Kolumbiens, steht für das schlimmste Massaker in über 50 Jahren Krieg, mit seinen mehr als 260.000 Toten. 79 Menschen starben in der Kirche, darunter 44 Kinder. Ich bin Isabella Kola. Hallo. Im kommenden Jahr, am 2. Mai, jährt sich die Bluttat von Bojayá zum 20. Mal. Wir wollen heute Bilanz ziehen und fragen, wo steht Kolumbien 5 Jahre nach dem Friedensvertrag der Regierung in Bogotá mit der FARC-Guerilla? Unsere Korrespondentin Anne Herberg hat zunächst Coca-Bauern im Urwald besucht, denn Kolumbien ist bis heute der größte Kokainproduzent der Welt.
Tief im dichten kolumbianischen Urwald riecht es nach Tankstelle. Zwischen Farnen, plätschernden Bächen und Kapokbäumen, wo noch nie ein Auto gefahren ist. Kanister mit Ammoniak und Schwefelsäure stehen herum, ein Sack Zement liegt auf der feuchten Erde. In einer Tonne gärt das dunkelgrüne Gemisch, um das sich hier alles dreht. Wir stehen in Camilo Ospinas Kokainküche. Das Benzin dient als Lösungsmittel. Dann ziehst du den Stöpsel und sammelst das abgelaufene Gemisch in einer anderen Tonne. Dann gibst du Schwefelsäure dazu. Das ist die Säure, die man auch in Autobatterien verwendet. Camilo Ospina ist 42, klein und kräftig von sportlicher Statur. Und er heißt eigentlich ganz anders. Doch er weiß natürlich auch, dass es kriminell ist, was er hier in seiner Dschungelküche kocht. Uns Coca-Bauern nennt die Regierung Drogenhändler, Terroristen und Guerilleros. Sie verfolgen uns, als wären wir das Allerschlimmste. Aber wir sind doch keine bösen Menschen. Wir machen das aus purer Not. Wie sollen wir denn überleben? Coca ist das Einzige, womit man hier Geld verdient. Aus einem Alutopf kratzt er schließlich eine weiße Masse, die aussieht wie bröseliger Kaugummi. Coca-Paste, die Vorstufe von Kokain. Jenem Stoff, für den auf der anderen Seite der Welt viel Geld gezahlt wird und der die Gewalt in Kolumbien weiter anheizt. Trotz des Friedensvertrages, der vor 5 Jahren geschlossen wurde und den blutigen Konflikt zwischen Guerilla, Staat und Paramilitärs eigentlich beenden sollte. Schon damals war klar, das klappt nur, wenn Kolumbien das schmutzige Geschäft mit den Drogen in den Griff bekommt. Campesinos wie Camilo Ospina sollten umsatteln. Kaffee und Bananen statt Coca. Es gab ein Programm der Regierung. Dafür mussten wir unsere Coca-Pflanzen ausreißen. Sie versprachen uns Geld für neue Pflanzen, Samen und Projekte. Aber sie zahlten nur die erste Rate. Als ob wir davon ein neues Leben aufbauen könnten. Es gibt hier keine Straßen, keine Abnehmer, keine Märkte. Es gibt keine Politik für die Menschen auf dem Land. Die Regierung hat uns belogen. Bei der Regierung von Präsident Duque ist man auf Kritik vorbereitet. Die Verantwortung dafür würden allerdings die Vorgänger unter Präsident Juan Manuel Santos tragen, die den Vertrag mit der FARC-Guerilla aushandelten. Die hätten ein Programm zur Substituierung von Coca aufgesetzt, ohne die Finanzierung dafür sicherzustellen, sagte Emilio Archila, Präsidialberater für die Konsolidierung des Friedensprozesses. Es ist nicht möglich, eine landwirtschaftliche Produktion innerhalb dieser kurzen Zeit so aufzubauen, dass sie wirtschaftlich erfolgreich ist. Egal ob Kakao, Kaffee, Ananas oder Rinderzucht. Aber die Zahlen zeigen, dass wir auf einem sehr guten Weg sind. Laut dem aktuellen Report der Vereinten Nationen ist Kolumbien allerdings weiter der größte Kokainproduzent der Welt. Das Substituierungsprogramm sei von Beginn an falsch konzipiert gewesen, sagt Elizabeth Dickinson, Kolumbien-Expertin der Nichtregierungsorganisation International Crisis Group. Anstatt darüber nachzudenken, wie man die Ursachen angeht, die dazu führen, dass die Bauern Koka anbauen, wurde durch die individuelle Zahlung ein perverser Anreiz geschaffen. Mehr Familien begannen, Koka anzubauen, um die Hilfszahlungen zu erhalten. Das habe nicht nur die Finanzierung, sondern auch die Kapazitäten des Staates gesprengt, den Familien technisch unter die Arme zu greifen. Kolumbien sei dabei, eine einmalige Chance zu verpassen. So Dickinson. Man müsste die Bauern viel mehr einbeziehen. Auch die aktuelle Regierung habe da aber keine Ansätze. Währenddessen zerstört sie aber weiter Plantagen, oft mit Gewalt. Das hat jegliches Vertrauen in das Programm und den Friedensprozess insgesamt untergraben. Dazu drängen neue kriminelle Gruppen in die Territorien, denn der Staat war auch nicht in der Lage, für Sicherheit in den ländlichen Regionen zu sorgen. Von was sollten wir denn leben, während wir auf die Umsetzung warten, fragt Camilo Ospina. Seine kleine Holzhütte steht inmitten der Coca-Plantage. Gekocht wird auf offenem Feuer. Bananen, Yuca, Hühnchen, was sie hier mitten im Dschungel ebenso haben. Ospina zeigt auf den hinteren Teil der Plantage. Gestutzte Sträucher. Vor kurzem war eine Spezialeinheit der Drogenpolizei da und zerstörte ein Drittel seiner Pflanzen. Außerdem kündigte die Regierung an, die Besprühung der Plantagen mit dem Unkrautvernichter Glyphosat wieder aufnehmen zu wollen. Wir stehen mit dem Rücken zur Wand, sagt der Coca-Bauer.
Las fumigaciones con glifosato fueron más duras todavía porque...
Sie richten damit einen großen Schaden an, denn sie zerstören damit alles, nicht nur die Coca-Sträucher, auch unsere Bananen, unsere Yuca, unsere Hühner werden krank. Und auf der anderen Seite stehen wir unter dem Druck der kriminellen Gruppen, die unsere Ware kaufen. Sie drohen uns. Wenn man dreimal verwarnt wird, ist das dein Grab, sagen sie. Die Regierung hat uns Frieden versprochen, aber sie greifen uns an. Wo bitte soll hier Frieden sein? Es gibt keinen Frieden. Ratschend zieht er die hellgrünen Blätter von den Stielen seiner neu gepflanzten Coca-Sträucher ab. La Mata que Mata nennen sie das Pflänzchen hier, der Strauch, der tötet. 5 Jahre nach Abschluss des Friedensvertrages ist Kolumbien nach wie vor der größte Kokainproduzent der Welt. Und die Gewalt, vor allem in den ländlichen Gebieten, geht weiter.
Überleben mit Koks in Kolumbien, das war Anne Herberg. Vom Urwald raus ans Wasser. Der Rio Pato war Kriegsgebiet. Der wilde Fluss liegt am Eingangstor zum kolumbianischen Amazonasgebiet in der Caguan-Region, einst Kernland der FARC-Guerilla. Auch heute kontrollieren die Rebellen den Fluss, aber nicht mehr mit Waffen, sondern mit Rudern. Demobilisierte Ex-Guerilleros setzen hier auf Rafting-Tourismus und Nachhaltigkeit. Doch die Gewalt geht weiter. Noch einmal Anne Herberg mit ihrer Reportage.
Das Schlauchboot schießt durch die Stromschnellen, wird hin und her geworfen von den Wassermassen des Rio Pato, der sich aufbäumt, sich schäumend und gurgelnd durch dichten Urwald und wildromantische Schluchten schlängelt. Vorwärts, ruft Rafting-Guide Hermides Montiel und stemmt sein Ruder in die Wellen. Er kennt hier jeden Felsbrocken, jede Untiefe. Schließlich hat er den Fluss sein Leben lang kontrolliert. Früher mit dem Gewehr. Heute mit einem Ruder. Das hier war früher eine rote Zone, mit ständigen Gefechten, mit Gewalt. Damals haben wir uns mit improvisierten Flößen auf dem Wasser bewegt. Nun wollen wir das schlechte Image verändern und der Region etwas zurückgeben. Die Region um San Vicente de Caguan im Süden Kolumbiens war einst Kerngebiet der FARC-Guerilla. Bis zum Friedensprozess vor 5 Jahren, als rund 650.000 Guerilleros die Waffen abgaben. Ihre Wiedereingliederung in ein ziviles Leben ist eines der wichtigsten Ziele des Abkommens. Hermides Montiel gehörte der Eliteeinheit Teofilo Ferrero an. Nun bringt er Touristen, wie die 24-jährige Sozialarbeiterin Anna Palma, durch Stromschnellen. Meiner Familie macht das nach wie vor Angst, dass ich hier mit Ex-Guerilleros im Boot sitze. Es gibt immer noch viele Vorbehalte. Aber der Friedensprozess hat unserer Generation ermöglicht, endlich das Land und seine Naturparadiese zu erkunden, das wir vorher nie kennenlernen konnten. Rudern für den Frieden heißt das 2017 gegründete Projekt. 2019 nahmen die Ex-Kämpfer sogar an der Rafting-Weltmeisterschaft in Australien teil. Doch die vermeintliche Erfolgsgeschichte ist gleichzeitig Symbol für ein großes Versagen. ETCR Miravalle heißt die Siedlung der Ex-Rebellen. Ein sogenanntes Territorium für Ausbildung und Wiedereingliederung. Miravalle liegt auf einer Anhöhe mit spektakulärem Blick über bewaldete Hügel und wird streng bewacht von Militär und Polizei. Wir fühlen uns unsicher wegen allerlei Dinge, die passiert sind. In anderen Wiedereingliederungszentren wurden Unterzeichner des Friedensabkommens umgebracht. Und man fragt sich, wann trifft das mich? Wir haben kein Vertrauen in den Staat. Aber wo sollen wir hin? Mehr als 280 ehemalige Fahrkämpfer wurden seit Unterzeichnung des Friedensabkommens umgebracht. Alle 6 Tage einer. Das sind Zahlen der Vereinten Nationen. Einige Ex-Guerilleros sind erneut untergetaucht und haben ihrerseits mit dem Friedensvertrag gebrochen. Darunter Montiels einstiger Kommandante und Mitbegründer des Rafting-Projektes, alias El Paisa. Er soll in einer neuen Guerilla aktiv sein im Grenzgebiet mit Venezuela. Die Gewalt nimmt wieder zu. Auch gegenüber sozialen Aktivisten und Umweltschützern beobachtet Andres Cardona. Der Fotojournalist stammt aus Caguan und dokumentiert den Konflikt seit Jahren. Als die FARC abzog, blieb in vielen Regionen ein Machtvakuum, das der Staat nie gefüllt hat. Andere bewaffnete Gruppen kamen. Heute gibt es Konflikte über die Kontrolle von Geschäften, illegalen wie legalen, und über Routen für den Drogenhandel. Inzwischen ist die Lage sehr unübersichtlich. Auch für uns Journalisten ist das gefährlich, denn wir wissen nicht mehr, wer wo die Regeln macht. Und bei den Bewohnern ist die Angst groß, dass sich die Geschichte wiederholt. Don Hermides Montiel steht neben dem Feuer in seinem kleinen Häuschen in Miravalle, brät frische Arepas, Maisflatten. In sein altes Leben will er nie wieder zurück. Ich bin eine Verpflichtung eingegangen mit dem Frieden und ich habe meine Waffe gegen ein Ruder getauscht. Bisher sagen wir, es gibt kein Zurück. Und bisher halten wir das ein.
Anne Herberg, unsere Korrespondentin, meldete sich vom Rio Pato. Und jetzt, abracadabra, ist sie wieder in ihr Studio im brasilianischen Rio de Janeiro zurückgekehrt. Hallo, Frau Herberg.
Hallo.
Wir haben jetzt Eindrücke gewonnen von Ihrer Reise nach Kolumbien. Was ist Ihnen selbst am nachhaltigsten in Erinnerung geblieben?
Was ist am nachhaltigsten? So viel, aber vor allem 2 Sachen. Zum einen die Schönheit der Natur in Gegenden, die durch ein halbes Jahrhundert bewaffneten Konflikt einfach nicht zugänglich waren. Die Unberührtheit, majestätische Wasserläufe, Schluchten, Wälder, alles ohne selfie-schießende Touristen. Aber zum anderen wieder einmal auch die Erfahrung, dass je mehr Zeit man in diesem Land verbringt, je mehr Menschen und Geschichten man hört, umso unmöglicher wird es eigentlich, die Komplexität dieses Landes und dieses Konfliktes zu erklären und zu kommunizieren. Nichts ist schwarz-weiß, alles hat multiple Seiten und Facetten. Es ist einfach ein sehr, sehr lang andauernder Konflikt und er ist sehr tiefgründig und sehr, sehr schwierig auch zu verstehen und zu kommunizieren.
Apropos Komplexität, es zeigt sich ja, dass es auf dem mittlerweile 5-jährigen Weg Kolumbiens raus aus dem Bürgerkrieg rein in eine friedliche Zivilgesellschaft deutlich hakt und holpert. Woran liegt das aus Ihrer Sicht?
Zum einen, weil die meisten Ursachen des Konfliktes weiter ungelöst sind. Also die extreme soziale Ungleichheit, die schreiende Ungerechtigkeit, die wirklich auch brutalen Unterschiede zwischen Land und Stadt, die ja auch dazu führen, dass man in Bogotá in einer total modernen Hauptstadt lebt und in Tumaco im Süden als Jugendlicher eigentlich vor der Wahl steht, ja, gehe ich in eine Drogengang oder bleibe ich arm oder was mache ich, eigentlich keine Chancen hat. Zum anderen, die Gewalt in Kolumbien, die begann ja auch nicht erst vor einem halben Jahrhundert mit der Gründung der FARC-Guerilla. Schon davor war Gewalt immer ein Mittel in Kolumbien, um politische Konflikte zu lösen. Und ich spreche auch nicht so gerne von Bürgerkrieg, sondern wirklich von bewaffneten Konflikt, weil es so viele Parteien sind, die darin verwickelt sind. Und eben auch die organisierte Drogenkriminalität und mit ihr verbunden Verbrechersyndikate eine ganz, ganz zentrale Rolle spielen. Und da kommen wir eben auch zu einem dritten Thema. Das ist natürlich die ganze Drogenkriminalität. Das ist der Stoff, der Kolumbiens Krieg immer auch wieder geschmiert hat und weiter am Laufen hält. Denn das ist einfach Kokain. Kolumbien ist nach wie vor der größte Exporteur dieser Droge weltweit. Das ist ein ganz großes Schmiermittel auch dieses Konfliktes.
Das sieht offensichtlich auch der kolumbianische Präsident Duque, der ja seit August 2018 im Amt ist, so. Er sagte in einem Interview mit der FAZ im Juni, dass der Drogenhandel der Treibstoff für die Gewalt in Kolumbien sei. Je mehr Koka, desto weniger Frieden. Richtig, oder?
Ja und nein. Ich glaube, man muss aufpassen, dass man da die Dinge nicht durcheinander würfelt. Richtig ist sicher, das Geschäft mit den Drogen, der Drogenhandel und vor allem auch der Krieg gegen die Drogen, das ist etwas, was ganz eng mit dem Konflikt in Kolumbien verbunden ist. Man muss aber auch sagen, am Drogengeschäft, da verdienen auch alle Konfliktparteien mit. Und da schließe ich übrigens den Staat, nämlich jede Menge Politiker, auch mit ein. Sonst wäre das gar nicht möglich, dieses riesige Geschäft. Aber es ist natürlich dann auch von oberster Seite immer einfacher, die Schuld dem Koka sozusagen aufs Blatt zu schmieren. Also das ist ja erstmal eine Pflanze, aber es ist was Konkretes. Man kann das anfassen und vor allem, man kann das vernichten. Man kann also zeigen, man ist jetzt aktiv, man tut etwas, man startet mit dem Militärhubschrauber, man geht dahin, man reißt das aus, man hat super Bilder, die Regierung war tätig im Kampf gegen den Drogenhandel. Aber das ist etwas, was seit 40 Jahren im Grunde nichts gebracht hat. Die Zerstörung der Plantagen und damit immer auch verbunden die Kriminalisierung der Produzenten in Kolumbien, der Kleinbauern, die oft dieses Koka anbauen, das hörte man ja, weil sie gar keine anderen Alternativen haben und sich selbst gar nicht jetzt als irgendwelche Terroristen oder Narko-Leute sehen, sondern als Bauern, die eben anbauen, was ihnen irgendwie Geld bringt.
Ein wichtiger Aspekt, damit der Friedensprozess in Kolumbien gelingt, ist ja die Wiedereingliederung der ehemaligen Kämpfer. Hören wir einmal die 19-jährige Studentin Valentina Figueroa, die ich vor 2 Jahren in Bogotá dazu befragt habe.
Es gibt noch viele Guerilleros und es gibt noch Reste der FARC. Und die hätten den Krieg gerne wieder, weil es für sie von Vorteil ist. Und es ist in der Tat auch schwierig, sich in die Gesellschaft zu integrieren, wenn man Guerillero war. Es gibt viele Hindernisse für die Ex-Guerilleros, wenn sie Arbeit finden und sich bilden wollen. Unter ihnen gibt es viele, die nicht lesen und schreiben, sondern nur mit Waffen umgehen können. Es ist also schwierig für sie und für uns. Wir wissen nicht, wie wir ihnen helfen können und es fehlt uns an Empathie.
Frau Herberg, ist es so, wie Valentina hier sagt, ist die Integration der Ex-Guerilleros so schwierig? Ist das vielleicht sogar ein aussichtsloses Unterfangen?
Nee, das ist es absolut nicht. Das ist meine Erfahrung und sehr positive Erfahrung auch gewesen, die ich mitgebracht habe von der Reise. Und da sprechen auch die Zahlen dafür. Also die Bereitschaft und das Festhalten der Ex-Guerilleros, die sich sozusagen demobilisiert haben und in dieser Reintegration, also im Prozess sind, sich ins zivile Leben sozusagen einzugliedern. Also wir sprechen hier von über 13.000 Ex-Kämpfern. Die ist sehr positiv zu beurteilen. Also 95% halten wirklich daran fest. Es sind mittlerweile die Hälfte wirklich auch tätig in verschiedensten wirtschaftlichen Tätigkeiten, Unternehmungen, seien es kollektive oder individuelle. Das heißt, das ist wirklich etwas beim Friedensprozess, das läuft. Es ist aber vor allem auch schwierig, diese Integration, weil die Gewalt im Land wieder zunimmt, weil Ex-Guerilleros Opfer dieser Gewalt werden. Wir reden mittlerweile von fast 300 ehemaligen Kämpfern, die der Gewalt zum Opfer gefallen sind, die getötet worden sind. Diese Gewalt ist ein Riesenproblem und sie hält natürlich auch die FARC, die ehemaligen Kämpfer, davon ab, sich in Führungspositionen einzubringen, sich öffentlich zu zeigen, Verantwortung zu übernehmen. Und genau das war eigentlich ja auch ein großer Plan dieses Friedensprozesses, dass die bewaffnete FARC ihren Kampf sozusagen auf demokratischem Wege fortführen kann, also dass sie sich einsetzen kann für ihre Ideen.
Sie sprechen die Gewalt gegen die Ex-FARC-Guerilleros an, nicht nur, aber auch im traditionell konfliktreichen Nordwesten Kolumbiens wurden bereits, als ich 2019 dort war, eine zunehmende Zahl von Morden an Aktivisten und Führern sozialer Bewegungen registriert. Das heißt, in diesem Feld kommt es auch vermehrt zu Gewalt und ich glaube, das hat jetzt auch wieder zugenommen, oder?
Das hat zugenommen. Die Pandemie war da auch ein großer Treiber. Das ist nicht nur im Nordwesten so, das ist auch zum Beispiel im Süden so, wo ich jetzt unterwegs war, Tumaco, an der Grenze zu Ecuador etc. Das ist so, es hat verschiedenste Gründe. Einmal in vielen Gebieten, in denen früher die FARC präsent war, aktiv war, als sie sich zurückgezogen war, hatte der Staat es entweder versäumt oder er hatte auch nicht die Kapazitäten, dort so präsent zu sein, um zu verhindern, dass ein Machtvakuum entstanden ist. Dieses Machtvakuum wurde schnell gefüllt durch andere bewaffnete und kriminelle Gruppen, durch Verbrechersyndikate, durch kriminelle Banden, durch andere Guerillas, durch Splittergruppen etc. Es gibt leider sehr, sehr viele bewaffnete Gruppen in diesem Konflikt in Kolumbien. Und dort brechen Nachfolgekämpfe aus, dort brechen Revierkonflikte aus. Es geht vor allem um wirtschaftliche Interessen, Schmuggelrouten, Anbaugebiete für Drogen, aber auch illegalen Bergbau, aber auch legale Geschäfte. Sprich, die Menschen, die sich dann diesen Gruppen entgegenstellen oder diesen massiven wirtschaftlichen Interessen entgegenstellen, Sie haben es angesprochen, Menschenrechtsverteidiger, Umweltschützer, die leben gefährlich. Und die werden immer wieder Opfer der Gewalt. Und wir beobachten auch, dass es einen massiven Anstieg auch wieder an Vertreibungen gibt von Menschen, also die vor der Gewalt von ihren Orten fliehen müssen. Und dass auch die Zwangsrekrutierung von Jugendlichen im letzten Jahr um 30% angestiegen ist. Also das sind sehr, sehr besorgniserregende Zahlen.
Das klingt jetzt alles irgendwie nicht danach, als ob der Frieden kurz vor dem Ausbruch in Kolumbien stünde. Eine gute Nachricht in all dem ist vielleicht, dass ähnlich wie in Guatemala eine Sonderjustiz in Kolumbien trotz starkem politischen Druck die Verbrechen der Vergangenheit aufarbeiten möchte, mit Erfolg?
Sie arbeitet, sie tut das und sie stellt sich gegen jegliche Kritik und sie hat auch unter Beweis gestellt, dass sie das hinbekommt. Das ist die sogenannte Sonderjustiz für Frieden. Die hat jetzt zwei wichtige Untersuchungen hervorgestellt. Einmal ging es um Verbrechen gegen die Menschlichkeit von der FARC und einmal ging es eben auch um Verbrechen des Staates. Das heißt, sie hat sowohl ihren Kritikern von der einen Seite gezeigt, wir arbeiten die Verbrechen der linken FARC-Guerilla auf, als auch den Kritikern von der anderen gezeigt, wir arbeiten aber auch die Verbrechen der staatlichen Sicherheitskräfte auf. Diese Sonderjustiz hat eine Mammutaufgabe vor sich. Sie soll tatsächlich ein halbes Jahrhundert Krieg aufarbeiten. Ich habe mit dem Direktor dieses Gerichtshofs gesprochen und habe ihn gefragt, wie er das eigentlich persönlich macht, wie er abends eigentlich auch schlafen kann nach diesen ganzen Verbrechen und diesen ganzen Druck, den auch auf seinen Schultern lastet. Das ist natürlich schwierig, sagt er, aber es wurde eben ausgehandelt, dass dies ein Frieden sein soll ohne Straflosigkeit. Dass wir nicht für alle Verbrechen die Höchststrafe und das höchste Strafmaß sozusagen ausstellen können, das ist klar. Aber wir wollen eben einen Prozess der Versöhnung und einen Prozess der Wahrheitsfindung in Gang setzen, der auch funktioniert. Und wir wollen auch zeigen, Verbrechen werden bestraft. Die Arbeit von diesem Gerichtshof, die wird noch lange dauern, aber sie stehen dabei und sie machen das und die Arbeit ist wirklich sehr, sehr beeindruckend.
Informationen von Anne Herberg waren das. Vielen Dank.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Hören Sie von ihr auch den Weltzeit-Podcast Chile nach den Protesten. Neuanfang im Präsidentenpalast. An diesem Sonntag findet dort ja die Stichwahl statt. Ich bin Isabella Kohler und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.